Delta November 1 Echo, Mike Echo hier, Delta Papa 0, Golf Victor November. Ja, ich bin schon da. Schön, dass ihr auch da seid.
Ja, hallo Theresa, freut mich auch sehr. Nochmal kurz zur Vorstellung. Wir sind hier am Goethe-Gymnasium in Freiburg. Es sind zwei Schulklassen da und du hast die Fragen ja, wie du mir gestern geschrieben hast, bekommen. Ich denke, es wird ganz spannend. Wenn ihr euch vielleicht auch nochmal kurz vorstellen könntet. Delta Papa 0 Golf Victor November, hier ist Delta November 1 Echo Mike Echo.
Ja, also Delta November 1 Echo Mike Echo, hier ist Delta Papa 0 Golf Victor November. Im Moment am Mikrofon die Theresa, Delta Charlie 1 Tango Hotel, mein Rufzeichen. Hier jetzt eben an der Station der Neumeier 3 in der Antarktis, die deutsche Forschungsstation auf dem südlichen Kontinent. Und neben mir sitzt noch die Linda, unsere Luftchemikerin, die mit mir hier die Fragen beantworten wird. Genau, ach ja, ich bin die Funkerin hier und für IT und genau, Funk und Computer, Server, alles in die Richtung zuständig, das ist mein Hauptaufgabengebiet hier. Genau, dann gebe ich das Mikrofon nochmal zurück nach Deutschland, Delta Papa 0 Golf Victor November, zurück zu Delta November 1 Echo Mike Echo.
Okay, Theresa und Linda, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir würden dann gerne beginnen. Die erste Frage kommt von Noemi. Ich gebe das Mikrofon mal weiter.
Hallo. Die erste Frage wäre, wie hoch ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in der Umgebung der Station und wie wird der Wind genutzt?
Hallo, hier ist Linda. Theresa hat mich ja gerade schon vorgestellt. Ja, danke für die Frage. Die würde ich dann gleich mal, also wir haben uns erkundigt von unserem Meteorologen, der sitzt ja leider gerade nicht dabei, aber derzeit haben wir tatsächlich gar nicht so viel Wind. Wir haben 13 Knoten, was ungefähr ca. 30 km/h sind. Maximalgeschwindigkeit, also durchschnittliche, ist ein bisschen schwierig, weil wir immer mal wieder Stürme haben, wo es sehr, sehr hohe Windgeschwindigkeit haben kann. Aber auch sehr viele Perioden, wo es wirklich extrem wenig Wind hat. Maximale Windgeschwindigkeit, die wir schon mal hatten, waren so über die 60 Knoten, was 120 km/h ist, was schon ordentlich viel Wind ist. Also da ist das Fortbewegen draußen schon ziemlich schwierig. Und grundsätzlich haben wir halt diese Stürme immer mal wieder häufiger im Frühjahr und im Herbst. Jetzt gerade im Winter ist es eigentlich relativ ruhig.
Hallo, hier ist Leni. Wie muss man sich ein Gewitter in der Antarktis vorstellen?
Ja, hier ist wieder Theresa. Also Gewitter gibt es hier gar nicht. Die atmosphärischen Bedingungen lassen das nicht zu, dass es hier gewittert, weil einfach keine Wolken entstehen können, die sich so statisch aufladen können, dass es hier gewittert. Genau, deswegen. Das heißt, wir haben hier eine große Station mit viel Blech, aber wir haben zum Beispiel keine Blitzableiter oben drauf. Und auch für unsere Antennen ist es natürlich ganz gut. Also wir müssen keine Blitzableiter an die Antennen hängen oder sowas. Genau, das passiert hier einfach nicht. Insofern, ja, gar nicht so unpraktisch in dem Fall. Mikrofon zurück nach Freiburg. Delta November 1 Echo Mike Echo, Delta Papa 0 Golf Victor November.
Hallo, mein Name ist Atakan und meine Frage lautet, kam es schon einmal zu einem Whiteout und können Sie uns das Phänomen erklären?
Ja, Whiteout haben wir hier tatsächlich relativ häufig, gerade halt bei Sturmevents oder wenn Nebel ist oder auch einfach bei schlechter Sicht, sag ich mal. Und zwar ist das an sich das Phänomen, dass die Strahlung von jeder Richtung gleich ist. Das heißt, ihr könnt euch so vorstellen, man erkennt einfach keinen Horizont mehr. Man weiß nicht mehr, wo der Boden aufhört und wo der Himmel anfängt. Und da kann man ganz schnell die Orientierung verlieren. Und ja, also wir haben deswegen auch immer GPS dabei und auch Funk, damit wir wirklich nicht verloren gehen, weil da kann man gerade mal 20 Meter von der Station weg sein. Man hat eine Sichtweite von 5 Metern. Man findet einfach nicht mehr zurück. Also ohne GPS geht da gar nichts. Und wie gesagt, völlige Orientierungslosigkeit eigentlich in diesem Whiteout.
Hallo, mein Name ist Susin und meine Frage lautet, gibt es in der Antarktis Wetterphänomene wie zum Beispiel Thermik?
Ja, danke für die Frage. Also ja, wir haben auf jeden Fall Wetterphänomene hier auch einige. Ich meine, wir haben auch, selbst wenn die Temperaturen jetzt nicht allzu hoch reichen, haben wir trotzdem auch Thermik. Also da kann natürlich auch Nebel entstehen, haben wir auch häufig Nebel-Events. Oder halt auch, was auch wunderschön ist bei einem schönen Strahlungstag, also oder halt die Sonne, die etwas niedriger am Horizont ist oder unter dem Horizont, haben wir Luftspiegelungen. Dann erscheinen ferngelegene Objekte höher oder verzerrt und da sehen wir schon manchmal sehr witzige Gestalten von den Eisbergen, die wir hier um uns herum haben.
Hallo, ich bin Manon und meine Frage ist, wie beeinflusst das Wetter die Landschaft in der Antarktis und gibt es Erosion oder ähnliche Phänomene?
Das ist tatsächlich ziemlich spannend. Also hauptsächlich besteht die Landschaft hier aus einer großen Ebene, auf der es Sastrugis gibt. Sastrugis sind einfach Schneewehen im Prinzip. Und diese Schneewehen entstehen hier in niedriger Form hinter einfach so auf der flachen Ebene, also so ja, ein paar Zentimeter, vielleicht mal so kniehoch oder sowas, entstehen hier Schneewehen einfach so. Und vor allem entstehen die aber hinter Objekten. Und da ist total witzig, da reicht schon sowas Kleines und Leichtes wie die Feder von einem Pinguin, dass sich dahinter eine deutlich sichtbare Schneewehe zeichnet, die dann einen Meter lang werden kann oder sowas. Und genau, also selbst, ja, kann sich vorstellen, wenn schon eine Pinguinfeder reicht, um eine kleine Schneewehe zu erzeugen, dann ist alles, was man hier draußen hinstellt, erzeugt natürlich umso größere Schneewehen. Also wir haben hier zum Beispiel Container stehen, die müssen dann regelmäßig wieder ausgegraben oder verzogen werden, also woanders hingestellt werden, damit die nicht komplett in einem Schneeberg versinken. Und selbst hinter der Station, die Station steht ja auf Stelzen und ist eigentlich so gebaut, dass der Schnee möglichst durchpfeifen kann, dass sich möglichst wenig Schnee ansammelt, aber so ganz funktioniert das nicht, also es funktioniert nicht zu 100%, also wir haben hinter der Station auch so einen Hügel, der sich dadurch bildet. Also genau, die hauptsächlich, also Erosionen gibt es nicht, weil es regnet ja nicht, aber die Schneewehen bilden hier die Landschaft.
Hallo, hier ist Tamari und die Frage wäre, ob die Strahlenbelastung in der Antarktis höher als in unseren Breiten ist und wenn ja, wieso?
Ja, danke für die Frage. Strahlungsbelastung ist tatsächlich in der Antarktis in einer gewissen Weise, also im Sommer etwas oder auch im Frühjahr, wo wir jetzt auch dazu kommen, ein bisschen stärker, weil wir hier gerade jetzt zu der Jahreszeit viel Ozonabbau haben in der Atmosphäre. Das heißt, dass die Ozonschicht wird sehr gering und dadurch ist natürlich die UV-Belastung etwas höher. Und ja, an sich kann man halt, also muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man draußen rumläuft. Ich meine, es ist alles weiß, weiß reflektiert sehr stark. Dadurch hat eben diese starke Reflexion, kann einen auch schon ziemlich blenden oder kann sogar tatsächlich schädlich für die Augen sein. Und deswegen, gerade wenn die bei einem schönen Sonnentag, muss man auf jeden Fall ganz viel Sonnenmilch und eine Sonnenbrille tragen, weil ja, sonst kann man auch nicht mehr sehen oder ist danach, bereut es danach.
Okay, vielen Dank. Hier ist Delta November 1, Echo Mike Echo mit Delta Papa 0, Golf Victor November. Wir machen weiter mit dem Luis. Ich gebe das Mikrofon weiter.
Hallo, meine Frage lautet, wie hoch ist der Anteil an Kohlenstoffdioxid und an Feinstaub im Vergleich zum Rest der Welt?
Ja, das ist natürlich meine Spezialität. Also ich bin ja die Luftchemikerin der Runde und ich habe ein Spurenstoff-Observatorium, welches ich betreue, was ganz viele Messgeräte hat, was eben die Konditionen der Luft hier in der Antarktis misst. Und dazu gehören auch Kohlenstoffdioxid oder auch Feinstaub bzw. Partikel in der Luft. Und ja, der Kohlenstoffdioxidgehalt ist tatsächlich, er verteilt sich ja ziemlich gut in der Atmosphäre. Das ist ja etwas, was eigentlich ziemlich ähnlich ist jetzt im Vergleich zu unserer Position wie auch im Rest der Welt. Jedoch tatsächlich, wenn man das klimatologisch betrachtet, haben wir tatsächlich auch schon genauso wie im Rest der Welt einen Anstieg von CO2 hier auch messen können. Feinstaub, also Partikel, da kann man natürlich sagen, also die Antarktis ist noch sehr gut abgeschirmt vom Rest der Welt durch den Zirkumpolarstrom Und dadurch kommt tatsächlich gar nicht so viel Dreck, nenne ich mal, von der Rest der Welt hier in die Antarktis. Das heißt, wir haben nur lokale Effekte oder lokale Partikel, die wir hier messen. Und das ist hauptsächlich einfach Seesalz oder irgendwelche biologischen Stoffe, die auch von den Algen vom Meer kommen. Und der ist tatsächlich sehr gering. Also man hat hier die Messungen, benutzt man sehr gerne als Hintergrundgeräusch quasi von der Welt, weil es eben so gering ist.
Hallo, mein Name ist Beatrice und meine Frage lautet, hat die Ferienvegetation, also die Ferienphotosynthese, Auswirkungen auf die Luftqualität oder den Sauerstoffgehalt der Luft?
Darf ich sagen, dass, also nein, haben wir eigentlich hier nicht. Wir haben jetzt zwar keine Vegetation, allerdings haben wir auch nicht wirklich Lebewesen, die das irgendwie verbrauchen können. Und wir haben, also man kann auf jeden Fall sagen, das Meer sprudelt von Leben. Und da kommt auf jeden Fall auch das meiste her und auch macht auch die Luftqualität auch extrem gut. Und dadurch, ja, also haben wir jetzt hier zumindest keinerlei Auswirkungen davon, dass wir hier keine Vegetation haben.
Hallo, mein Name ist Oskar. Ich habe eine Frage zu den Eisbohrungen. Wie tief haben Sie schon gebohrt?
Ja, also wir selber haben hier noch nicht gebohrt in dem Sinne. Also Linda, die näher neben mir sitzt, hat ungefähr einen Meter tief gebohrt, um Schneeproben oder so also Schnee, die Dichte von dem Schnee hier zu messen. Aber diese richtigen Eisbohrungen, die finden an der Conan-Station statt. Die ist nochmal ein paar hundert Kilometer weg von hier. Und die wird zwar auch quasi von hier aus versorgt und ist quasi so eine Art, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Außenstelle von der Neumayer-Station. Aber wir selber waren da noch gar nicht. Dort haben sie ungefähr 2,5 Kilometer tief, bohren sie dort. Und das reicht damit ungefähr 50 bis 100.000 Jahre in die Vergangenheit zurück, was man da quasi in der Tiefe nachschauen kann in dem Eis. Und ja, genau. Also da können wir jetzt nur aus zweiter Hand berichten. Das wissen wir auch alles nur von unseren Kollegen. Aber vielleicht können wir ja trotzdem ein bisschen was dazu erzählen. Damit Mikrofon erstmal zurück nach Deutschland zu Delta November 1 Echo Mike Echo. Hier ist Delta Papa 0 Golf Victor November.
Hallo, mein Name ist Ben. Wie kann man die Temperaturveränderungen in den letzten Jahrtausenden anhand des Eises bestimmen?
Ja, also das Eis ist an sich speichert die Luft, die zu dem Zeitpunkt in der Atmosphäre war, als das Eis eben als Niederschlag sich abgesetzt hat, also Schnee. Und ja, und diese Luft kann man, aus dieser Luft, die kann man eben aus dem Eis herausziehen und dann den CO2-Gehalt zum Beispiel dieser Luftbläschen bestimmen. Und es ist immer noch eine Abschätzung nur, aber es gibt eine Korrelation zwischen CO2-Gehalt und Temperatur der derzeitigen Atmosphäre und daraus leitet man sich ab, in was für einer Periode, ob man Warmzeit, Kaltzeit war, also und kann eben da anhand dieses CO2-Gehalts in der Luft auch Hinweise auf die Temperaturveränderungen in den letzten Jahren, Tausenden, ja, bestimmen.
Okay, vielen Dank. Hier ist Delta November 1 Echo Mike Echo. Die nächste Frage, haben wir es gesplittet, kommen also mehrere Schüler, werden die Fragen stellen. Ich gebe das Mikrofon mal weiter.
Hallo, jetzt nochmal Oskar. Meine Frage lautet, aus was setzt sich das Eis zusammen, also abgesehen vom Wasser?
Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen was verraten. Also an sich ist das Eis zudem also einfach Niederschlag, das heißt einfach Schnee, welcher aus den Wolken natürlich dann auf dem Boden sich absetzt, dann über die Zeit immer mehr komprimiert wird, das heißt immer mehr Niederschlag eben sich drauf setzt und immer weiter Druck auf den unteren gibt. Und durch diese Komprimierung wird das eben, werden die Kristallstrukturen immer kleiner und irgendwann mal verdichtet es sich so stark, dass es eben zu Eis wird. Und das heißt, ja, und eben in dieser Zeit, also wenn es sich weiter verdichtet, auch unter anderem halt eben trotzdem noch Luft dazwischen den Zwischenräumen ist und diese Luft speichert sich dann in dem Eis als Luftbläschen. Und man kann auch in dieser Luft, neben dem CO2-Gehalt, also kann man auch zum Beispiel die Partikel, die auch in diesem, also in der Luft waren, die sozusagen als Niederschlag untergekommen ist. Also heißt, man kann auch sagen, ob man da irgendwie Feinstaub mit dabei hatte oder Seesalz und so weiter. Also einfach so die kleinen Stoffe von der, ja, oder Vulkanasche, wenn zum Beispiel ein Vulkanausbruch war in der Zeit, dann sieht man das natürlich auch. Also an sich die Partikel, die in der Zeit in der Atmosphäre auch waren, die speichern sich dann auch in dem Eis.
Hallo, ich heiße Ahmed und meine Frage lautet, welche Art von Gesteinen gibt es auf der Antarktis?
Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen ins Blaue raten, weil hier um uns rum gibt es überhaupt keine Steine. Einfach mal kurz dazu, wir sitzen hier auf dem Schelfeis, also das ist, es schneit ja hier schon runter, haben wir ja schon mitgekriegt, und das taut nicht weg, sondern wird zu Eis, also wird das auch hier zu Gletschern, und diese Gletscher fließen von dem Land runter Richtung Meer. Irgendwann treffen die dann auf das Meer drauf und dann Eis schwimmt ja, ne? Eisberge schwimmen. Irgendwann löst sich dann der Gletscher vom Untergrund und schwimmt dann auf dem Meer auf, und das nennt man dann das Schelfeis, und auf diesem Schelfeis sitzen wir hier. Und es gibt so ein paar Bergspitzen in der Antarktis, die schauen aus diesen Gletschern raus, die auf der Antarktis sind. Aber der nächste Stein von hier aus sind ungefähr 150 Kilometer weg. Das heißt, hier haben wir nur wenig Steine. Wir haben hier hauptsächlich Eis. Aber soweit, das ist nicht allzu leicht, hier von Steinen zu reden. Deswegen, da können wir auch nicht sagen, was für Steine das sind oder sowas. Da haben wir einfach zu wenig Erfahrung, sind auch keine Geologen oder sowas. Und genau, forschen auch nicht an Steinen hier. Mikrofon zurück zu Delta November 1, Echo Mike Echo. Hier ist Delta Papa 0, Golf Victor November.
Ja, hallo, Fabian hier. Meine Frage wäre, wie ist es möglich, dass Mikroorganismen unter dem Eis leben können, und wovon ernähren sich diese?
Also ich weiß nicht, wie das unter dem Festlandeis ist, aber hier unter unserem Eis ist natürlich das Meer. Wir haben hier ungefähr 200 Meter dickes Eis, dann kommt da drunter erstmal wieder Wasser. Und hier in dem Meer, da ist richtig viel Leben, also da ist richtig was los. Da gibt es jede Menge Tiere, und das Meer ist ein toller Lebensraum hier. Auf dem Eis hier oben drauf leben gar keine Tiere. Also wir sehen hier zwar ab und zu Vögel an der Station, und klar, auch die Pinguine sind hier irgendwie auf dem Eis, also die sitzen hauptsächlich auf dem Meer, also da, wo das Meer im Winter gefriert, und kommen gar nicht so sehr auf das Schelfeis, was das ganze Jahr über da ist. Ab und zu kommt mal einer hoch, aber auch diese Tiere ernähren sich alle aus dem Meer. Also die Vögel und Pinguine und auch die Robben und Wale, die wir hier in der Gegend haben, die ernähren sich alle von dem, was es im Wasser gibt. Und hier auf dem Eis, haben wir schon gehört, das ist im Prinzip Schnee mit ein bisschen Luft und ein paar Partikeln, davon kann eigentlich niemand leben. Und deswegen kommt hier das alles aus dem Meer. Ja, Mikrofon zurück, DN1 EME, DP0 GVN.
Hallo, ich bin der Francisco, und meine Frage lautet, wie sieht der Alltag auf der Station aus?
Ja, hallo Francisco, das beantworte ich doch einfach mal. Und zwar, der Alltag von der Luftchemie sieht folgendermaßen aus. Also ich habe jeden Tag am Vormittag gehe ich zu meinem Spurenstoff-Observatorium raus, das nennen wir so hier kurz SPUSO. Und diese Station, also dieses Observatorium, ist 1,5 Kilometer von der Station entfernt, und ich muss auch immer hinlaufen, weil ich ja nicht irgendwie durch ein Skido-Abgase oder sowas meine Messungen beeinflussen möchte. Und deswegen laufe ich da jeden Tag raus, betreue dort die Messgeräte, schaue, dass alles läuft. Wenn mal ein Messgerät kaputt ist, dann repariere ich das. Nehme Daten auf, das heißt, ich nehme verschiedene, also ich nehme zum Beispiel Luftproben, Schneeproben, CO2-Proben, Wechselfilter und eben, was wir da halt für Daten sammeln und dafür aktuelle Projekte dort sind, betreue ich. Dann gibt es bei uns immer so gegen 12 Uhr Mittagessen. Da versuche ich dann auch immer wieder zurück zu sein, was ich meistens schaffe. Und am Nachmittag gibt es dann bei mir einfach Büroarbeit. Das heißt, ich beantworte E-Mails, habe hier noch ein Labor, an dem ich dann auch noch mehrere Proben analysiere oder einfach halt Vorbereitungen mache für meine Messungen. Und dann haben wir auch sonst, also für mich dann nachmittags mache ich meistens auch noch irgendwas Freizeitliches oder helfe meinen Kollegen. Wir haben zum Beispiel auch ein Gewächshaus hier und da helfe ich auch immer gerne irgendwie bei der Pflanzenpflege oder bei der Ernte, was auch immer sehr schön ist. Und ja, 18:30 gibt es bei uns Abendessen und danach ist eigentlich ja Freizeit angesagt.
Hallo, ich bin Larissa und meine Frage wäre, haben Sie an den Wochenenden frei?
Also viele Aufgaben hier, wie zum Beispiel Linda gerade schon erwähnt hat, bei in der Luftchemie, die müssen täglich passieren. Also auch ich schaue auch am Wochenende, auch am Sonntag hier einmal auf die Rechner, ob alles grün ist, ob alle Verbindungen stehen. Und insofern, wir haben schon auch einfach Arbeit, die 7 Tage die Woche passieren muss. Trotzdem versuchen wir am Wochenende ein bisschen weniger zu arbeiten. Also dann wird halt, ne, was alles, was irgendwie nicht dringend ist oder was nicht an dem Tag immer passieren muss, versuchen wir schon dann irgendwie auf unter die Woche zu legen, sodass die Sonntage tatsächlich ein bisschen ruhiger sind. Samstag ist bei uns auch immer Putztag. Also Samstag nach dem Mittagessen packen alle für eine Stunde mit an und dann wird hier einmal die Station auf Vordermann gebracht. Und genau, so ein paar Dinge stehen halt einfach trotzdem an. Die Schneeschmelze will gefüllt werden, die Wetterbeobachtungen wollen durchgeführt werden. All solche Dinge, die einfach passieren müssen. Und ansonsten versuchen wir schon ein bisschen die Füße hochzulegen. Im Mikrofon nach Freiburg, DN1 EME, DP0 GVN.
Hallo, hier ist nochmal Noemi. Und die Frage ist, wie oft haben Sie Kontakt mit Ihrer Familie zu Hause?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich, also persönlich sehr unterschiedlich. Wir haben bis zu, also manche telefonieren hier häufiger mit ihren Familienfreunden, manche weniger. Wir haben hier eben die Möglichkeit, jederzeit irgendwie anzurufen. Das ist an sich über Satellitentelefon, können wir den Kontakt da herstellen. Wir haben natürlich auch Internet, das heißt, wir können auch E-Mails schreiben oder wir können auch einfach Bilder verschicken über soziale Netzwerke oder einfach so schreiben, Nachrichten schreiben. Und ja, ich denke mal, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben die Möglichkeiten, das heißt, hier kann jeder sich so viel melden bei seinen Liebsten, wie er oder sie es mag. Ja.
Hallo, hier ist Arlind. Welche Freizeitmöglichkeiten haben Sie auf der Station?
Die sind tatsächlich ziemlich vielfältig und vielleicht mehr, als man meinen möchte. Also wir haben zum Beispiel viele Spiele hier, wir haben eine Puzzlesammlung, wir gucken Filme, wir machen Sport, manch einer strickt hier vielleicht oder liest ein Buch, wir können hier Musik machen, wir haben auch schon eine kleine LAN-Party hier gemacht, alle zusammen am Rechner gespielt. Ja, und wir können machen auch ab und zu einfach mal Blödsinn, also haben mal Verstecken auf der Station gespielt oder letztes Wochenende haben wir geguckt, wie lange es dauert, bis Spaghetti draußen einfrieren und lustige Spaghetti-Figuren gemacht. Und was hier natürlich auch toll ist, das sind Sachen, die man zu Hause nicht machen kann, die Pinguine besuchen fahren. Wir haben hier eine Pinguinkolonie in einem paar Kilometer, also so 6-8 Kilometer Entfernung. Und da kann man bei schönem Wetter an einem Nachmittag mal hinfahren und Pinguine gucken. Und da warten wir jetzt drauf, dass die kleinen Küken schlüpfen. Also im Moment scheinen sie noch zu brüten. Noch haben wir keine Küken gesehen, aber das kann jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, bis da die ersten kleinen grauen Flauschbälle auftauchen, die man dann auch beobachten kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Genau. Ja, Mikrofone zurück. DN1 EME, DP0 GVN.
Ja, hier ist Delta November 1, Echo Mike Echo im QSO mit Delta Papa 0, Call Victor November. Ich gebe das Mikrofon weiter an die nächste Frage.
Hallo, hier ist Luca und meine Frage lautet, was machen Sie, wenn etwas auf der Station fehlt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also Nummer 1 ist, wir versuchen zu improvisieren. Wir haben hier eine große Werkstatt, also wir haben ja auch viel Material, also Rohmaterial, Holz oder Metall oder wir haben auch einen 3D-Drucker da. Also alles, was sich irgendwie damit herstellen lässt, können wir dann improvisieren. Ja, ansonsten müssen wir darauf verzichten, wenn wir das nicht irgendwie selber hergestellt kriegen oder irgendwo finden können oder irgendwo zweckentfremden können. Weil die nächste Lieferung kommt erst im nächsten Jahr mit dem Schiff wieder. Also im Winter haben wir hier echt keine Möglichkeit, irgendwas nachzubestellen. Und auch Bestellungen kommen hier einfach nicht an. Soweit liefern die noch nicht. Und, genau. Ja, Mikrofone zurück. DN1 EME, DP0 GVN.
Hier ist Oskar. Wie funktioniert die Müllentsorgung auf der Station?
Eigentlich ganz normal. Also wir haben hier auch Mülltrennung auf jeden Fall. Das heißt, wir teilen alles schön auf, wie es sich gehört. Und dann komponieren wir den Müll so weit, wie wir können. Das heißt, wir haben auch eine Kartonpresse hier zum Beispiel oder ein Netter für das Altglas, sodass wir das alles möglichst kleinen Volumen haben. Und dann werden diese Sachen in einen Container eingelagert. Und mit dem Schiff dann im nächsten Sommer abgeholt. Das heißt, wir lassen wirklich keinen Müll hier, es wird alles wieder abtransportiert.
Hallo, hier ist Jonas. Wie können wir uns die Mahlzeiten vorstellen?
Also erstmal sind das ganz normale Mahlzeiten, größtenteils. Also wir haben ja einen französischen Koch, der uns sehr verwöhnt und uns immer wieder leckeres Essen zaubert. Und der zaubert das aus hauptsächlich haltbaren Produkten. Also wir haben noch ein paar wenige Äpfel, wir haben auch Zwiebeln, also als frische Lebensmittel und ansonsten halt viel Tiefkühl. Also alles, was man irgendwie einfrieren kann, kommt, kriegen wir hier ganz normal. Und dieses Jahr haben wir das besondere Glück, dass wir noch den Garten Eden, also dieses Gewächshaus Eden ISS, nicht weit von der Station haben, der dieses Jahr noch betrieben wird. Und da kriegen wir immer wieder frisches Gemüse und raus. Das ist natürlich toll. Also gestern hatten wir zum Beispiel frische Tomaten und Gurken auf dem Tisch. Wir machen zurzeit Pfefferminztee mit ganz frischer Pfefferminze direkt aus dem Gewächshaus. Wir haben auch große Mengen Basilikum, die wir nur wegkriegen, wenn wir daraus Pesto machen. Also das ist schon echter Luxus hier, dieses das Gewächshaus, genau. Aber insgesamt fühlt sich eigentlich nach ganz normalem Essen an. Mikrofone zurück ans Goethe-Gymnasium, DN1 EME, DP0 GVN.
Hallo, hier ist Beatrice und meine Frage lautet, was machen Sie bei Verletzungen oder Krankheiten, beziehungsweise wie funktioniert die Krankenversorgung?
Also wir haben hier das sogenannte Hospital, das sind zwei Räume, in ein kleiner OP-Saal, wenn man so möchte, und ein ganz normales irgendwie Arztpraxen-Behandlungszimmer. Da kann man schon relativ viel machen und dazu brauchst du natürlich auch einen Arzt, auch den haben wir hier. Also die Überwinterungsmannschaft besteht aus 5 Wissenschaftlern, 3 Technikern, dem Koch und eben dem Arzt. Und genau, damit können wir ungefähr so das Niveau von einem Kreiskrankenhaus hier an Versorgungen leisten. Und zusätzlich zum Arzt haben hier noch 2 von unseren Überwinterern Praktikas im Krankenhaus gemacht während der Vorbereitung und können damit quasi diese Assistenzaufgaben übernehmen. Und damit sind wir eigentlich für die allermeisten Dinge hier recht gut abgesichert. Im Sommer kann man auch darüber nachdenken, jemanden auszufliegen. Und den irgendwie nach, zum Beispiel nach Südafrika, nach Kapstadt ins Krankenhaus zu bringen oder dann eben auch nach Deutschland weiter auszufliegen. Im Winter ist das sehr viel schwieriger. Also hier ist es zu kalt und es gibt auch gar keine Flieger im Winter in der Antarktis. Also das ist dann nochmal eine andere Nummer. Genau. Mikrofon zurück. DN1 EME, DP0 GVN.
Hallo, hier ist Noah und wie funktioniert das Schlafen in Bezug auf die Kälte und die Helligkeit bzw. Dunkelheit?
Ja, das Schlafen ist auch, glaube ich, sehr unterschiedlich hier bei uns. Manche spüren einen Effekt, manche auch gar nicht. Also zum Beispiel die Theresa hat auch gesagt, dass sie jetzt eigentlich wirklich keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter merkt, also ob der den ganzen Tag hell ist oder den ganzen Tag dunkel. Ich merke schon so ein bisschen, dass ich irgendwie ein bisschen müder bin jetzt im Winter. Das heißt, es ist weniger Licht da. Es wird auch nicht komplett dunkel bei uns, muss man auch dazu sagen. Über Mittag haben wir immer noch wunderschöne Dämmerung. Quasi ein unendlicher Sonnenauf- bzw. Untergang. Aber man merkt schon, dass es irgendwie einfach wirklich, dass man einfach müder ist. Und an sich haben wir ja drin eine eine sehr gemütliche Atmosphäre. Wir haben sind hier durch eine, also wir haben, unsere Station ist so aufgebaut, dass wir mehrere Zimmer haben, die sich aus Container aus strukturiert haben, also ausgebaut, ausgebaute Container in verschiedenen Wohnräumen. Und ummantelt ist das auch nochmal von so einer Schutzschicht, die man sich ähnlich vorstellen kann wie bei einer Tiefkühlkammer, die Schutzschicht, nur dass wir halt eben die Kälte draußen halten wollen. Und so bleibt es auch hier drin, auch mit unserer Heizung. Wir haben dann Generatoren, nehmen da die Abwärme von, um hier jetzt drin zu heizen. Und es sind eigentlich immer mollige 20 Grad hier drin. Und das ist, da lässt sich natürlich auch sehr gut schlafen.
Hallo, Luis nochmal. Was war das Verrückteste, das Sie erlebt haben?
Ja, das würde ich auch mal übernehmen. Wir haben hier ab und zu mal Messungen, die wir auf Meereis machen müssen. Und da war auch einmal etwas dabei, wo wir eine Schneeboje rausgetan haben. Das ist an sich ein, sind Sensoren, die man aufs Meereis setzt und die dort dann kontinuierlich und autonom messen, die Schneehöhe messen, Veränderungen. Und diese Schneeboje haben wir eben rausgebracht und ja, dann fährt man. Wir waren 5 Leute, 5 Überwinterungen von unserer Truppe und dann fahren wir da über das Meereis, gehen über eine Rampe eben von dem Schelfeis auf das Meereis runter und fahren dann über diese zerklüftete, hügelige Landschaft, die nur ein paar Meter dick ist. Und ja, dann fährt man über Eisschollen, die sich aneinander aufgestockt haben, also überschoben haben und wieder zusammengefroren sind. Man fährt direkt an Eisbergen vorbei. Das ist einfach so eine unwirkliche, surreale Landschaft. Ich habe mich tatsächlich auch gefühlt, als wäre ich irgendwie auf einem anderen Planeten unterwegs. Ich meine, an sich, an dem Tag waren es auch minus 40 Grad. Das heißt, man muss sich auch schon ordentlich warm anpacken. Also hat man definitiv, fühlt man sich, als hätte man irgendwie einen Raumanzug an. Und ja, das war schon irgendwie sehr verrückt, wenn man sich das so vorstellt, wo man da eigentlich gerade ist und wo man da unterwegs ist. Und ja, auf jeden Fall eine ganz besondere Erfahrung.
Hallo, Larissa nochmal. Wie lange ist die Anreisezeit von Deutschland bis zur Station?
Also normalerweise sind das ein paar Tage, hängt immer ein bisschen vom Wetter ab. Da wird nämlich mit dem Flugzeug geflogen. Man fliegt von Deutschland mit einem ganz normalen Linienflug nach Kapstadt. Von dort geht es dann weiter zur russischen Station Novolazarevskaya oder kurz Novo Runway. Das ist die quasi eine russische Station, die relativ nah an Südafrika noch dran ist und die eine feste Piste hat, auf der auch große Flieger landen können. Und von dort aus geht es dann mit kleineren Fliegern weiter zur Neumayer-Station. Wir haben hier eine Schneepiste, das heißt, da können große Flugzeuge mit Rädern können hier nicht mehr landen. Also hier sind nur noch kleinere Flugzeuge mit Skiern unten dran. Genau, das ist der normale Weg, um hierher zu kommen. Aber Linda und ich, wir sind jetzt letztes Jahr mit einer besonderen Art hierher gekommen. Wir sind nämlich 4 Wochen mit dem Forschungseisbrecher Polarstern von Bremerhaven aus losgefahren, den ganzen Atlantik runter, über den Äquator, über den Polarkreis bis runter in die Antarktis gefahren, weil uns letztes Jahr mit Corona das Risiko zu groß war, dass wir bei irgendeinem von den Umstiegen an den diversen Flughäfen, wo wir dann vorbeikommen, uns irgendwo was einfangen. Und deswegen wurde da entschieden, dass wir ja in Bremerhaven aufs Schiff gehen und dann nonstop gegen Antarktis dampfen. Das war natürlich eine total spannende 4-wöchige Fahrt, einmal die Erde runter. Wir haben Weihnachten am Äquator fast gefeiert und saßen dann im T-Shirt draußen und dann wurde es wieder kälter, dann tauchten plötzlich die ersten Eisberge auf, irgendwann waren dann Pinguine auf den Eisbergen zu sehen und dann sind wir tatsächlich noch ein bisschen durchs Eis durchgebrochen, mussten noch ein bisschen Eis brechen, bis wir dann hier an der Schelfeiskante vor der Neumayer Station angekommen sind. Also das war eine spannende Reise in die Arbeit, die hatte ich so bisher auch noch nicht. Damit Mikrofon zurück. Delta November 1, Echo Mike Echo, Delta Papa 0, Golf Victor November.
Hallo, hier ist nochmal Noemi. Gibt es Bedingungen, die vor der Anreise erfüllt sein müssen, zum Beispiel sportlich fit sein etc.?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Bedingungen. Wir müssen alle einmal zum Betriebsarzt, also uns komplett durchchecken lassen. Das heißt, es müssen natürlich alle fit sein. Es darf jetzt nicht irgendwie eine Krankheit dabei sein, die irgendjemand hat, die
einen beeinflusst oder halt negativ beeinflusst oder halt eben zu stark ja, Probleme macht, genau. Ja, also einmal das heißt, gesund müssen alle sein. Dann haben wir auch mehrere Schulungen gehabt als Team. Das heißt, einfach, dass das Team zusammen auch ordentlich funktioniert, dass wir teamfähig sind und in der Hinsicht auch geschult wurden. Und dann müssen wir auch auf jeden Fall auch stressresistent sein. Und das haben wir zum Beispiel auch gehabt als ein Feuerwehrtraining, einen Brandschutzkurs. Wo wir dann auch eben in so sehr starken Stresssituationen auch Feuer löschen müssen und halt auch funktionieren müssen, weil wir sind hier alles für uns, wir sind hier unsere eigene Feuerwehr, wenn es mal brennt, und da müssen wir halt auch alle einen kühlen Kopf bewahren können, um dann eben ja uns selber einfach zu retten. Also ja, man muss schon einiges mitbringen, aber es ist definitiv auch nicht unmöglich, weil es ist an sich ein ganz normaler Job, man kann sich einfach dafür bewerben und eben diese Vorbereitungszeit, die also viele haben das, viele Sachen davon noch nicht gemacht, also ich habe zum Beispiel vorher auch noch nicht einen Brand so gelöscht, aber man kriegt eben diese Schulungen, um dann vorbereitet zu sein und ja, und dann kann es eigentlich losgehen.
Hier ist Delta November 1, Echo, Mike Echo. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage von dem Lehrer. Wir haben noch einen Moment Zeit, glaube ich. Ich gebe das Mikrofon mal weiter.
Ja, hallo, mein Name ist Dominik. Mich interessiert das Gewächshaus. Das finde ich ja sehr spannend, dass da ein Gewächshaus in der Station aufgebaut ist. Wie funktioniert denn das und was bauen Sie dort an?
Also das Gewächshaus ist in der Nähe von der Station. Die Station war schon ziemlich voll und das Gewächshaus ziemlich groß, deswegen wurde dann entschlossen, das Gewächshaus draußen aufzubauen. Das ist etwa 400 Meter von der Station weg, besteht aus zwei Containern. Der eine Container ist das Gewächshaus selber, also der Pflanzenwachstumsraum, da stehen die Pflanzen ohne Erde. Also die sind, die einzelnen Pflanzen sind in Kisten drin und in den Kisten werden die Wurzeln mit Wasser besprüht und von oben kommt mit LED das Licht. Und so können die Pflanzen hier, die werden mit Wasser und Nährstoffen natürlich besprüht und so können die Pflanzen hier wachsen. Der andere Container ist die Service Section. Da wird die ganze Nährstofflösung vorbereitet, das Wasser vorbereitet. Da ist ein kleiner Laborplatz, wo man dann die Ernte wiegen kann oder all diese Sachen. Da ist eine Heizung und ein Luftsystem. An verschiedenen Pflanzen haben wir Paprika zum Beispiel, Tomaten, Gurken, Kohlrabi wächst gerade wieder, Basilikum und Pfefferminze hatte ich auch schon erwähnt, ein paar andere Kräuter wachsen auch noch. Salat haben wir viel, was sehr schön ist. Also es landet auch großes Grünes auf dem Teller. Und ich glaube, im Moment ist der Plan, dass wir hier noch Erbsen anbauen. Die hatten wir bisher noch nicht, aber das ist so das, was wir jetzt noch ausprobieren wollen. Und also viele verschiedene Sachen, das sehr spannend ist. Ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet. Mikrofone zurück nach Freiburg. Hier ist der Delta Papa 0, Golf Victor November.
Ja, hier ist nochmal Dominik, Dankeschön, die Frage ist beantwortet. Ich habe noch eine zweite Frage zu Neumayer 3. Die Station kann ja an die Eishöhe angepasst werden. Passiert das im laufenden Betrieb oder dann, wenn niemand in der Station ist?
Das ist eine gute Frage. Also es stimmt, wir müssen hier mit dem Eis mitwachsen, weil es schneit ja runter. Wir haben ungefähr einen Meter Schneezutrag im Jahr. Und der taut hier natürlich nicht völlig wieder weg. Es wird nicht so warm, dass das alles wegschmilzt. Das heißt, die Schneelevel steigt hier immer. Und alles, was man hier auf den Boden legt und nicht weiter beachtet, ist nach einem Jahr unter einem Meter Schnee verschüttet. Die Station steht auf 16 Stelzen, die hydraulisch angehoben werden können. Und das heißt, einmal im Jahr drückt sich die Station einen Meter nach oben. Und dann zieht die einen von nach dem anderen von diesen 16 Füßchen wieder an, nimmt den Fuß hoch, dann wird da wieder Schnee drunter geschaufelt, dann kann die den Fuß wieder absetzen. Und so werden rundherum dann alle 16 Stützen wieder mit Schnee unterfüttert und dann kann sich die Station im nächsten Jahr da wieder rausheben aus dem Schnee. Und währenddessen kann man hier in der Station eigentlich ganz normal weiterarbeiten. Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist, dass man eben, solange das Schneelevel um die Station rum noch nicht wieder perfekt angepasst ist, ist natürlich vor der Haustür eine ziemlich große Stufe. Da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Und man muss in der Garage, ist der Betrieb ein bisschen eingeschränkt oder naja, findet eigentlich nur der Hochsetzbetrieb statt. Da ist schwerster Pistenpulli-Verkehr, also da wird mit also Schneeraupen der Schnee durch die Station, durch die Garage geschoben. Da muss man aufpassen, dass man da nicht aus Versehen unter die Ketten kommt. Aber ansonsten in der Station selber merkt man davon eigentlich relativ wenig. Also es knarzt ein bisschen im Gebälk. Es gibt, knallt manchmal laut, wenn sich da irgendwie eine Verspannung löst. Und die ein oder andere Tür klemmt in der Zeit, weil halt doch irgendwie nicht hundertprozentig gerade steht die Station. Aber das gibt sich dann eben nach ein paar Tagen wieder. Dann wird das noch mehrere Tage danach ausgeglichen und wieder angeglichen und wirklich auf den Millimeter genau austariert. Dann klemmen auch die Türen alle nicht mehr. Und genau, dann kann man hier, ist auch wieder Ruhe in der Station. Aber ansonsten kann man dabei ganz normal weiterleben hier drin. Man merkt einfach nur ein bisschen an den Geräuschen. Und, genau. Ja, Mikrofone zurück. DN1 EME, DP0 GVN.
Ja, DP0 GVN, hier ist Delta November 1 Eco, Mike Eco. Theresa und Linda, vielen Dank, wir sind durch mit den Fragen. Vielen Dank an euch und hier wollen, glaube ich, auch noch ein paar andere Dankeschön sagen. Moment. Ich hoffe, ihr habt es gehört, haben sich alle sehr gefreut. Es hat wunderbar geklappt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielleicht bis bald mal wieder. Und wenn ihr mal in die Gegend hier kommt, dann schaut mal im Goethe-Gymnasium frei in Freiburg. Tschüss 73, hier ist Delta November 1, Eco, Mike Eco.
Ja, auch danke von uns. Linda sagt auch gerade schon Dankeschön. Das ist immer, ist eine schöne Sache, macht uns auch Spaß, hier die Fragen zu beantworten und freut uns, wenn wir euch da ein bisschen was über die Station erzählen konnten und ihr auch einen schönen Tag damit hattet. Ja, Dankeschön und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir machen uns jetzt hier wieder an die Arbeit. Also auch an alle Zuhörer, Delta Papa 0 Golf Victor November macht jetzt dann auch aus. Wir funken nicht weiter, weil wir jetzt auch erstmal unsere tägliche Arbeit erledigen müssen. Und genau, wenn sonst noch jemand hier mit der Antarktis funken möchte, ich bin sporadisch ab und zu mal an einem Nachmittag oder Abend hier am Funkgerät. Also wenn ihr Glück habt und irgendwo einen Pile-Up seht, einfach mal reinhören oder reinrufen. Vielleicht erwischt ihr mich dann, aber jetzt muss ich erstmal wieder an die Arbeit. Ja, dann gebe ich zum Finale nochmal eben zurück nach Freiburg an Delta November 1 Echo Mike Echo und Delta Papa 0 Golf Victor November macht dann Schluss.
Ja, Theresa und Linda 73, vielen Dank nochmal von aus Freiburg von Delta November 1 Echo Mike Echo. Tschüss.
73 von den Pinguinen.